Ich lese uns aus Gottes Wort, aus dem Buch Jesaja, aus dem 52. Kapitel, den Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Ich möchte mit uns noch mal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein ewiges Wort. Ich möchte dir danken, dass es immer gültig ist, immer gültig bleiben wird, dass es lebendig ist, lebendig macht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir hören dürfen auf das, was du sagst, dass es in unsere Herzen spricht. Herr, hilf zum Predigen, hilf zum Hören. Amen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten. Und im Kontext geht es da in Jesaja 52, Vers 7, um ein mutmachendes Wort des Propheten an das Volk Israel, das sich schon mehr als 40 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft befand. Boten werden das Bergland von Judäa durchziehen, um die frohe Botschaft von der Rückkehr Israels des erlösten Israels in ihr Land zu verbreiten. Und wie es dann ja auch geschehen ist, als Kyros die Babylonier besiegt hat und dem Volk die Rückkehr in seine Heimat gestattete. Aber schon Paulus hat diese zunächst lediglich das Volk Israel in der Verbannung betreffende Aussage auf die weltweite Verbreitung und Verkündigung des Evangeliums der Gnade Gottes seit der Zeit Jesu ausgeweitet. Ich lese mal aus Römer 10, Abvers 12. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und dann hier in Vers 15 zitiert er aus dem Propheten Jesaja, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes tun. Und nun mal angenommen, ich hätte euch diesen Jesaja-Vers, ich hätte ihn nicht auf Deutsch vorgelesen, sondern auf Hebräisch. Also wenn da Vokal- und Akzentuierungszeichen drunter sind, kriege ich das ja so einigermaßen jetzt hin. Ich bin mir sicher, obwohl ihr, die meisten von euch wahrscheinlich keine Hebräisch-Kenntnisse haben, dass ihr mindestens drei Worte trotzdem verstanden hättet. Das erste natürlich Zion, denn dieses Wort ist im Deutschen und Hebräischen klingt das völlig gleich. Es ist ein Begriff, den wir sehr häufig in der Bibel finden. So heißt es beispielsweise in Psalm 87 ab Vers 2, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrlich ist es über dich verheißen, du Stadt Gottes. Und ursprünglich war Zion der Name eines Hügels und einer darauf errichteten antiken Burg der Jebusiter in der Stadt Jerusalem, die nach der Eroberung durch David auch Stadt Davids genannt wurde. Und als dann Salomon den Tempel in Jerusalem errichtete, wurde der Begriff Zion auch auf den Tempel und dessen Umgebung erweitert und schließlich zu einem Synonym für ganz Jerusalem und auch für Israel als Volk Gottes. So heißt es in Jesaja 28, Vers 16, darum, so spricht der Herr her, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Und das ist ein Vers, den der Apostel Petrus im Neuen Testament auf den Messias anwendet, wenn er schreibt, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. 1. Petrus 2, Vers 6. Und ich muss auch an Offenbarung 14, Vers 1 denken, wo Johannes berichtet, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen. Ja, und dann im tausendjährigen Friedensreich wird Zion der irdische Sitz der königlichen Macht des Messias und der Mittelpunkt des Segens der Erde sein. das zweite Wort aus dem Jesaja-Vers, das ihr mit Sicherheit raushören würdet, heißt Shalom. Es ist das alttestamentliche Wort für Frieden, beinhaltet aber weit mehr als die Abwesenheit von Krieg und Konflikten. Die ursprüngliche Bedeutung von Shalom ist vollständig oder ganz. Das Wort kann sich zum Beispiel auf eine Steinmauer beziehen, die keine Löcher hat, bei der keine Ziegel fehlen, oder auf jemanden, der hat seine Herden gezählt und kein Tier wird vermisst. Also auf etwas Komplexes, das aus vielen Teilen besteht und in einem vollständigen, ganzheitlichen Zustand ist. Und so kann sich Shalom auch auf das Wohlbefinden einer Person beziehen. Als David seine Brüder auf dem Schlachtfeld besuchte, fragte er nach ihrem Shalom. 1. Samuel 17, Vers 18. Und die Idee dahinter ist, dass das Leben komplex ist, voller sich bewegender Dinge, Beziehungen und Situationen. Und wenn eins davon aus der Reihe tanzt oder verloren geht, zerbricht dein Shalom. Das Leben ist nicht mehr vollständig und muss repariert werden. Und das ist tatsächlich die Grundbedeutung von Shalom, wenn man es als Verb gebraucht, vervollständigen oder wiederherstellen. Es geht darum, dass Personen oder Dinge wieder in die richtige Beziehung zueinander kommen. Wenn zum Beispiel Feinde Frieden miteinander schließen, dann bedeutet das nicht nur, dass sie aufhören zu kämpfen, sondern dass sie auch gegenseitig sich um das Wohl des anderen jetzt kümmern. Befreiung von jedem Unheil, Gesundheit, Wohlfahrt, Frieden, Ruhe, Glück, Ganzheit, Gerechtigkeit, ein kollektives Wohlergehen, eine lebensfördernde Geordnetheit der Welt, ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. All das ist in dem alttestamentlichen Shalom enthalten. Und das war es auch, was die Propheten vom zukünftigen Messiaskönig, dem Friedensfürsten, erwarteten. Seine Herrschaft würde Shalom ohne Ende bringen. Eine Zeit, in der Gott einen Bund der Shaloms mit seinem Volk schließt und alles Unrecht wieder gut machen wird, alles heilt, was zerbrochen ist. Das dritte hebräische Wort in Jesaja 52, Vers 7, das ihr auch wahrscheinlich kennt, steht in dem kleinen Satzabschnitt, der das Heil verkündigt. Und was meint ihr, was da steht? Da steht Jeshua. Es bedeutet Heil, Rettung oder Hilfe. Aber es ist auch der hebräische Jesusname. Und das ist doch wunderbar. So hat es auch der Engel des Herrn dem Josef im Traum mitgeteilt. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das ist, das in ihr gezeugt ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus, Jeshua auf Hebräisch nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und noch eine weitere kleine Anmerkung zum hebräischen Urtext in Jesaja 52, 7. Der gute Botschaft bringt, heißt es in der deutschen Übersetzung. Wörtlich übersetzt müsste es aber eher heißen, der gute Nachricht vom Guten bringt. Also womit der hebräische Text noch einmal unterstreicht, wie gut die gute Nachricht in Wirklichkeit ist. Und um diese gute Nachricht geht es auch hier heute Morgen. Zuerst einmal um den ersten Teil dieses Verses aus Jesaja 52, 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt. Und das ist doch wahr. Das können wir uns doch alle vorstellen, wenn wir uns überlegen, was Krieg bedeutet. Persönlich habe ich das Gott sei Dank noch nicht am eigenen Leibe erfahren. Seit 77 Jahren ist kein Krieg mehr in unserem Land und so alt bin ich noch nicht. Aber ungefähr 1800 Kilometer Luftlinie von hier in östliche Richtung sieht das schon wieder anders aus. Seitdem vor 500 Tagen das russische Militär die Ukraine angegriffen hat. Allein in den ersten Monaten hat dieser Krieg nach internationalen Schätzungen Zehntausende von Todesopfern gefordert, darunter viele Tausende von Opfern unter der Zivilbevölkerung. Mittlerweile gehen die vermuteten Opferzahlen in die Hunderttausende. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Und denkt auch an die vielen Verwundeten, Wundeten, Verwaisten, Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. Von dem 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648 wird berichtet, dass nach 30 Jahren Krieg, nach 30 Jahren Morden und Töten, die jungen Leute überhaupt nicht mehr wussten, was Frieden ist. Es gibt da so eine Geschichte, da rufen die Boten, es ist Frieden im Land. Und da laufen die Kinder alle weg, weil sie denken, ja, Frieden, das ist ein neuer, so heißt ein neuer Kriegsherr, der da brennen, morden und alles verwüsten übers Land zieht. Sie wussten nicht, was Frieden ist. Sie kannten nicht, was für uns seit Jahrzehnten selbstverständlich ist, ohne Not und Bedrängnis in Freiheit leben und arbeiten zu können, Urlaub zu genießen, ungehindert reisen zu können und so weiter. Aber wie sicher ist unser Friede in der Weltstunde, in der wir leben, tatsächlich noch angesichts des furchtbaren Krieges im Osten von Europa und angesichts all der anderen Konflikte? Wer weiß das schon? Dafür dürfen wir sicherlich auch beten, dass der Herr uns den Frieden im Land bewahren möge, selbstverständlich. Aber es gibt da noch eine größere Not, so schrecklich wie das auch ist, Krieg zu haben. Und das ist die Not, eben nicht Frieden mit Gott zu haben. So heißt es in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Menschen, die Jesus nicht haben, die haben diesen Frieden nicht. Epheser 2, Vers 14 sagt uns, denn er ist unser Friede. In demselben Kapitel, Vers 17 heißt es, er kam und verkündigte Frieden, und in Kolosser 1, Vers 20, dass er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Leider, und ich muss das so sagen, leider lässt das viele Leute kalt. Es lässt viele Leute wirklich kalt, ob sie Frieden mit Gott haben oder nicht. Im Augenblick ist ihnen alles andere wichtiger. Ob es am Wochenende Grillwetter ist, wie sie an einen guten Job kommen, wo der Sprit am billigsten ist, wer deutscher Fußballmeister wird oder nicht wird, wo es im Sommerurlaub hingehen soll. Das sind ganz andere Sorgen als Frieden mit Gott. Aber wenn Gott uns gnädig ist, wenn Gott den Menschen gnädig ist, dann lässt er ihnen ihre Situation, in der sie in Wirklichkeit sind, dann lässt er diese Situation ihnen einmal bewusst werden. Und dann geht es ihnen hoffentlich so wie dem jungen Luther, der in seiner Klosterzelle rang und danach schrie, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er brauchte Frieden mit Gott. Menschen brauchen Frieden mit Gott. Und sie sind verlorene Leute, wenn sie weiter in dieser gleichgültigen oder ablehnenden Haltung gegenüber Gott bleiben. Wenn sie sich weiter und weiter von ihm entfernen, einfach deswegen, weil ihre Sünden sie von Gott trennen, wenn sie keine Vergebung ihrer Sünden haben. Und darum, ganz egal, wie ihre äußere Reaktion auf die gute Nachricht auch aussehen mag, eine unter dem Todesurteil stehende Welt wartet sehnsüchtig auf den Freispruch durch Jesus Christus. Er allein kann und will Menschen befreien von dem, was sie von Gott trennt. Und darum braucht es Boten, darum gibt es Evangelisten, von Griechisch eu, gut und angelos, Bote, Botschaft, die ihnen diese befreiende Nachricht bringen, die den Frieden verkündigen. Und um es ganz direkt zu sagen, wir sollen solche Boten sein, du darfst ein Bote des Friedens sein. Ich komme nochmal auf den 30-jährigen Krieg zurück. Wie muss das gewesen sein, als vor 375 Jahren in Osnabrück und Münster Gesandte der kriegsführenden Parteien den Westfälischen Frieden ausgehandelt haben? Und wenn da so ein Bote einen Auftrag bekam, geh mal in das und das Dorf und sage den Leuten Friede. Es wurde Frieden geschlossen, ihr könnt wieder aufatmen. Das ganze Elend ist endlich vorbei. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. So lautete der Lobpreis der Engel bei der Verkündigung der Geburt unseres Heilands auf den Feldern von Bethlehem. Und ja, das ist eine gute Botschaft. Das ist, das dürfen wir den Menschen verkünden. Das ist eine gute Aufgabe, denn alle miteinander hätten wir doch keine Hoffnung und wären auf ewig verloren und von Gott getrennt, wenn er nicht selbst ins menschliche Fleisch gekommen wäre, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Und wir dürfen diese Botschaft verkündigen, dürfen Boten des Friedens sein, dieses Friedens, der eine Person ist und einen Namen hat. Der Friede heißt Jeschua, Jesus. Epheser 2, Vers 14 erwähnte ich schon, er ist unser Friede, und auch Jesaja 9, Vers 5. Sein Name ist Friedensfürst, Fürst des Friedens. Wir verkündigen Jesus, er ist unser Shalom, unser Friede. Die Antwort auf die Not, auf den Krieg, auf die Trennung von Gott, auf die Feindschaft, auf alle Sündenlast heißt Jesus. Wir dürfen Jesus verkündigen. Du darfst Jesus verkündigen, nicht nur mit Worten. Mit Worten kommen wir ja manchmal gar nicht durch, sondern mit unserem ganzen Wesen und Leben. Und das ist ja interessant. Da steht ja nicht, wie lieblich ist auf den Bergen die Stimme dessen, der frohe Botschaft bringt. Ich meine, der Frieden verkündigt. Das steht da nicht. Natürlich ist die Stimme auch wichtig für eine Verkündigung. Aber nicht von der Stimme, sondern von den Füßen der Boten ist die Rede. Und über dieses Wort sollten wir deshalb nicht einfach hinweglesen. Wann habt ihr das letzte Mal über eure Füße nachgedacht? Ja, wahrscheinlich heute Morgen bei der Einleitung, ne? Du hättest diese Turnschuhe hier ruhig stehen lassen können, Timo. Ja, wahrscheinlich nicht allzu oft, es sei denn, du bist viel gelaufen, hast einen wunden Fuß oder dir den Zeh gestoßen. Meistens nehmen wir nämlich unsere Füße als was ganz Selbstverständliches hin. Wir denken überhaupt nicht viel über sie nach. Dabei sind sie so wichtig, und das ist heute Morgen ja auch deutlich geworden, zur Zeit Jesu waren sie noch viel wichtiger. Denn damals gab es noch keine Autos, Lastwagen oder die Eisenbahn. Nicht einmal, Rudolf, nicht mal Fahrräder kannte man. Und wenn man Informationen beispielsweise über eine Gebirgskette bringen wollte, dann blieb nichts anderes übrig, dass sich jemand auf seine Socken machte und losging. Anders blieb dieses Tal auf der anderen Seite, hätte die Botschaft nie gehört. Und Füße waren deshalb das wichtigste Fortbewegungsmittel, um die frohe Botschaft zu verbreiten, dass Gott in Christus einen Retter gesandt hat. Vielleicht waren die Füße hinterher verschwitzt, dreckig, kaputt, schmerzten, aber die Botschaft, die sie überbrachten, machte diese Füße lieblich. Denkt nur mal daran, wie viele Kilometer ein Paulus auf seinen Missionsreisen auf seinen Sandalen zurückgelegt haben muss. So ist auch die richtige Fußbekleidung ein wichtiger Teil der geistigen Waffenrüstung in Epheser 6. Der Helm des Heils, der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Epheser 6, Vers 15. Also beschute, gestiefelte Füße sind wichtig. Ich meine, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du beim Sportunterricht deine Turnschuhe vergessen hast und dann musst du Fußball barfuß spielen, wenn alle anderen Schuhe anhaben. Dann weißt du, was gemeint ist. Wer barfuß ist, ist nicht bereit. Bei der Arbeit, beim Einkauf, im Wartezimmer, beim Arzt, ständig ergeben sich Gelegenheiten, auf den Grund unserer Hoffnung hinzuweisen. Aber wie schnell ist solch eine Gelegenheit auch wieder vorbei? Also ich habe neulich einen hochbetagten Herrn aus unserer Nachbarschaft seinen Rollator schiebend auf der Straße getroffen. Oh, ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich mir schon Sorge um sie gemacht habe, habe ich ihn begrüßt. Und er antwortete, dass er in den vergangenen Wochen meist gar nicht mehr die Kraft gehabt hätte, aufzustehen und wohl auf seiner letzten Wegstrecke sei. Ja, eigentlich eine Steilvorlage, das Gespräch auf den Frieden mit Gott zu lenken. Aber irgendwie hatte ich in diesem Moment total verpennt, war nicht vorbereitet, hatte die Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums zu Hause gelassen. Zeuge Jesu sein, das klingt so selbstverständlich, wenn man Biografien von Billy Graham, Willen Busch und wie all die anderen großen Evangelisten auch heißen mögen, liest. Diese Leute, egal wo sie sich befinden, immer haben sie Gespräche über Jesus. Ist das ihre große Gnadengabe, ihre Charisma? Nein, ich denke, die haben Schuhe an den Füßen, die sind bereit. Wenn die Möglichkeit da ist, wenn eine Tür sich öffnet, wenn da Leute sind, die eine Frage haben, dann sind sie bereit. Dann brauchen sie nicht erst beten, oh Herr, was soll ich denn jetzt bloß sagen? Wenn mich in Wirklichkeit alles anderes Mögliche beschäftigt, wenn ich mich für das Evangelium nur am Rand interessiere, wenn ich erst nachdenken muss, was ich denn sagen soll, ja, dann ist die Gelegenheit ja meist schon wieder vorbeigerauscht. Das ist gemeint mit den bereiten Füßen, mit unserer Bereitschaft, Zeuge Jesu zu sein. Meistens sind wir ja ganz gut drauf. Aber dann hat uns gerade irgendwas geärgert oder sonst irgendwas war und schon ist die Gelegenheit vorbei. Die Füße des Boten sind beschuhte Füße, sind auf dem Posten, das Evangelium zu verkünden, wenn der Herr irgendwo eine Tür öffnet. Ich denke, das ist, was gemeint ist. Und bleiben wir noch ein wenig bei unseren Füßen. Bei diesen Füßen, die es immer wieder nötig haben, sich von verkehrten Wegen zu lösen, zurück auf den Weg des Friedens zu finden und sich vom Schmutz dieser Welt reinigen zu lassen. Selbst wenn wir bekehrte Leute sind. Genau das ist doch die Lektion aus Johannes 13, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Der Herr sagt, wenn ich euch nicht die Füße wasche, habt ihr keinen Teil an mir. Das heißt, ihr seid nicht autorisiert, die Botschaft zu verkündigen, die ich euch aufgebe. Ihr seid nicht autorisiert, Boten des Friedens zu sein, ohne gewaschene Füße. Und Petrus hatte das damals nicht verstanden. Und wenn du das auch nicht verstehst, ja, da bist du eigentlich in guter Gesellschaft. Was bedeutet das, gewaschene Füße? Nun, der Herr Jesus erklärt es ihm und uns. Er sagt, wer gebadet ist, ist rein, braucht nicht wieder so ein Vollbad zu nehmen. Das heißt, wer durch den Glauben an den Herrn Jesus von Neuem geboren ist, der ist von Neuem geboren. So viel vorweg. Aber wir brauchen eine tägliche Reinigung. Die Hände müssen gewaschen werden, die Füße müssen gewaschen werden. Und hier geht es jetzt um die Füße. Der Herr Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Einmal, um ihnen zu zeigen, wie es im Reich Gottes zugeht, dass der ja vielleicht dem Status nach der Niedrige ist, der Diener sein soll, der Höhere ist, dass der Diener sein soll, der Niedrigere. Und das ist eine wunderbare Lektion für die Jünger damals, die sie nötig hatten. Und ich glaube, die auch wir immer wieder zu hören nötig haben. Aber auch das andere, das Jesus ihnen zeigen will und was gerade in dieser Auseinandersetzung mit Petrus ganz deutlich wird. Wir alle brauchen die tägliche Reinigung. Denn wir alle sind noch unterwegs in einer Welt, die immer noch unter der Herrschaft Satans steht. Und darum kriegen wir auch, ob es uns passt oder nicht, immer wieder schmutzige Füße. Weil wir in irgendein Fettnäpfchen treten, weil wir uns durch das, was wir sehen, was wir hören, was wir reden, ständig beschmutzen. Und dann unsere Empfindungen, hier ein bisschen Groll, ein bisschen Zorn, da ein bisschen Eitelkeit und Eifersucht und was weiß ich noch alles. Oder wir sehen einen Film und manchmal brauchen wir gar nicht einen ganzen Film zu gucken. Oft reicht schon der Vorspann. Das genügt manchmal schon und wir haben uns schon wieder beschmutzt. Und das ist, was der Herr Jesus meint mit den Füßen. Natürlich, durch das Sehen des Films werden meine Füße nicht dreckig, aber wir verstehen trotzdem, was gemeint ist. Wir brauchen zu der großen Generalreinigung immer wieder diese tägliche Reinigung. Epheser 5, 26 spricht davon, dass Christus die Seinen heiligt und reinigt durch das Wasserbad im Wort. Also gewaschene Füße bedeutet, dass wir uns immer wieder Vergebung schenken lassen, dass wir immer wieder ausräumen lassen, was da im Weg ist, damit wir weitergehen können. Mit Füßen, an denen noch Sünde klebt, können wir die Botschaft des Friedens nicht verkündigen. Aber jetzt möchte ich eigentlich wegkommen von unseren Füßen hin zu dem, durch dessen Füße man am Ende seines irdischen Lebenswandels dicke Nägel geschlagen hat. Alles an ihm ist lieblich, so ist mein Geliebter und so ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Diese Aussage der Braut im Hohen Lied über ihren Bräutigam, die dürfen wir getrost auf unseren Herrn Jesus anwenden und auslegen. Und natürlich gilt das auch für seine Füße. Wenn ihr in den nächsten Tagen mal ein bisschen Zeit erübrigen könnt, dann forscht doch mal nach, was allein im Neuen Testament, wie oft da die Füße unseres Herrn eine Rolle spielen, wie oft sie erwähnt werden. Und es ist Johannes der Täufer, der zum ersten Mal unseren Blick auf diese Füße lenkt. Markus 1, Vers 7 und 8. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und da möchte ich an eine Begebenheit erinnern, die wir nur im Lukas-Evangelium finden. In Lukas 7, ab Vers 36. Da war Jesus bei einem Pharisäer namens Simon zu Gast. Und als plötzlich eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, möglicherweise eine Prostituierte, von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz gekommen war, herantrat. Und sie trug ein Alabasterfläschchen voll kostbaren Salböls mit sich, um damit seine nach hinten ausgestreckten, unbeschuhten Füße zu salben. Und das war eine so große und mutige Ehrenbezeugung, und das ja auch in diesem Rahmen da, mitten zwischen den Pharisäern und der ganzen Männergesellschaft. Und das Öl war sicherlich auch sehr teuer, dass wir davon ausgehen können, dass sie schon vorher eine lebensverändernde Begegnung mit dem Herrn gehabt haben muss. Mag diese nun durch das Hören einer seiner Predigten ausgelöst worden sein oder durch einen jener Blicke Jesu, der wie ein Strahl vom Himmel in gebrochene Herzen fällt. Jedenfalls muss sie von ihm die wunderbare Zusage von der Vergebung all ihrer Sünden bereits empfangen haben. Und die duftende Salbe, die sie nun brachte, war der Ausdruck ihrer großen und tiefen Dankbarkeit gegenüber dem, der ihr diese Gnade geschenkt hatte. Aber in dem Augenblick, wo sie sich anschickte, ihr Vorhaben auszuführen, da brach sie in Tränen aus, sei es wegen der Erinnerung an ihre vielen Verfehlungen und im Bewusstsein ihrer Unwürdigkeit, sei es vor Freude und innerem Bewegtsein, ihrem wunderbaren Erlöser so nahe sein zu können, vielleicht auch in einer Mischung von beiden, ihre Tränen tropfen auf die Füße des Heilands. Und da sie kein Tuch dabei hatte, um sie abzuwischen, benutzte sie ihr eigenes Haar. Auch küsste sie seine Füße immer wieder, während sie sich sie mit dem Salböl salbte. Und bei all dem hören wir kein einziges Wort von ihr, im Gegensatz zum Gastgeber Simon, den die ganze Situation höchst peinlich berührt und der sich dann daran stört, dass der Herr diese Frau nicht strikt von sich weist. Und auf das sich entwickelnde Gespräch zwischen Jesus und diesem selbstgerechten Pharisäer möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Anbeten zu Jesu Füßen wäre sicherlich auch für ihn der einzige angemessene Platz gewesen. Wir sind doch allesamt Sünder und einen heiligeren Moment kann man sich doch gar nicht vorstellen, als wenn eine ihre sündenüberführte Seele vielleicht unter viel Tränen zum ersten Mal zu den Füßen des Heilands liegt und Gnade erfährt und dann immer wieder seine Nähe sucht, wie Maria, die Schwester der Martha, zu seinen Füßen saß und seinem Wort zuhörte. Liebe, Friede, Freude, Barmherzigkeit, Befreiung, Heiligung und Erlösung. Nichts anderes mehr wird diese Frau, die von Simon eine Sünderin genannt wurde, zu den Füßen Jesu gefühlt haben. Unser Herr war für sie der Freudenbote in Person, die Freudenbotschaft in Person. Noch einmal spricht er ihr Vergebung ihrer Sünden zu, Vers 48, und dann sagt er zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Shalom, Frieden. Das hat der Herr Jesus später in seinen Abschiedsreden auch den Jüngern zugesprochen. Johannes 14, Vers 7. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und hier möchte ich diese Definition von Shalom, die ich am Anfang gegeben habe, um einen wesentlichen Punkt erweitern. Es ist der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Philipper 4, Vers 7. Ein Friede, der nicht ausschließlich von äußeren Umständen abhängig ist. Ein Friede, den die Weltmenschen nicht kennen, weil sie Jesus nicht kennen. Es ist das Kennzeichen der Gegenwart Jesu in unseren Herzen. Satan will beunruhigen, Zweifel und Ängste sehen. Jesus schenkt Frieden. Immer wieder können wir das sehen, dass das Wirken Gottes mit innerem Frieden einhergeht. Vor etlichen Jahren, da war ich mal zu einem Zeugnisvortrag in einem katholischen Hausbibelkreis eingeladen, der von einer älteren Ordensschwester geleitet wurde. Und hinterher begleitete mich die Nonne zu meinem Auto, wo wir noch ein kurzes Gespräch unter vier Augen hatten. Und als sie sich von mir verabschiedete und mir die Hand drückte, sagte sie, Herr Wittrock, ich beneide Sie um Ihren Frieden. Ich habe das selbst gar nicht so wahrgenommen, aber sie musste es wohl so empfunden haben. Und es ist doch auch wahr, in Jesus dürfen Herz und Seele zur Ruhe kommen. Die Strafe zu unserem Frieden lag nämlich auf ihm, so sagt es schon der Prophet Jesaja in Kapitel 53. Doch er war durchbohrt um unser Vergehung willen, zerschlagen um unser Sünde willen, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und vergessen wir das nie. Seine Füße gingen hinauf nach Jerusalem, wo er gefangen genommen, gefoltert und zum Tode verurteilt wurde. Seine Füße trugen ihn schließlich mitsamt seinem Kreuz zum Hügel Golgatha, wo sie mit wuchtigen Hammerschlägen von Nägeln durchbohrt wurden. Wie mögen diese lieblichen Füße nach den Stunden am Kreuz ausgesehen haben? Wusstet ihr, dass die erste Prophetie überhaupt, die wir in Gottes Wort finden, schon auf diese Füße Bezug nimmt? 1. Mose 3 spricht Gott der Herr zu der Schlange, ich lese den Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Ja, die alte Schlange Satan hat ihm buchstäblich in die Ferse gestochen, doch mit seinen durchstochenen Füßen hat er ihr den Kopf zertreten. Was zunächst wie eine Niederlage aussah, war in Wirklichkeit ein grandioser Sieg. Und es waren die durchbohrten Hände und Füße, die sich 3 Tage nach seinem Tod und Begräbnis den staunenden Jüngern entgegenstreckten. Lukas 24, Vers 39. Und eins der ersten Worte des Auferstandenen an seine Jünger war wiederum Shalom, Frieden euch. Johannes 20, Vers 21. Und wenn auch wir einmal unseren Herrn Jesus, den großen Siegesboten, den Friedensboten schlechthin, den Freudenboten in Person von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wenn wir seine Hände und Füße betrachten, dann werden es immer noch durchnagelte Hände und Füße sein. Die Wundmale trägt er nämlich auch an seinem Herrlichkeitsleib. Auch das wird uns in Johannes 20 berichtet. Er wurde angenagelt an das Holz, beladen mit unseren Sünden, damit wir frei ausgehen können, damit wir den Frieden verkündigen dürfen an seiner Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Darum ist er angenagelt worden. Deswegen hat er diese Wundmale, weil er sich hat annageln lassen, weil er diesen Kreuzestoß erlitten hat und sich dort festlegen lassen hat auf unser Shalom, auf unsere Seligkeit, weil Jesus Versöhnung geschaffen hat durch das Blut seines Kreuzes. Deswegen haben wir überhaupt etwas zu verkündigen, dürfen auch unsere Füße Freudenbotenfüße sein. Darfst du da, wo Gott dich hingestellt hat, in deiner Stadt oder Dorf, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, bei deiner Arbeit, in deiner Schule, in deinem Sportverein, Verkündiger des Evangeliums des Friedens sein, diese Botschaft weitersagen, als ob Gott selbst durch dich zu den Menschen reden würde. So wie ein Botschafter seine Regierung im Ausland vertritt, so dürfen du und ich als Christi-Nachfolger unseren Herrn in der Gott abgewandten Welt repräsentieren. Denn wenn Menschen in einem nachdenklichen Moment in den Sternenhimmel schauen oder an einem schönen Sommertag aufs Meer, dann mögen sie vielleicht zu der Einsicht kommen, dass es einen majestätischen Schöpfer einfach geben muss. Aber wie sollen sie gerettet werden vor dem ewigen Verlorensein, wenn ihnen niemand die gute Nachricht von Jesus sagt, dass dieser Gott Mensch geworden ist in Jesus und unsere Erlösung vollbracht hat, unsere Versöhnung, wenn ihnen niemand die gute Nachricht weitersagt? Eigentlich müsste ich mich schämen, wenn ich das sage, denn wie wenig sind meine Füße, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wirklich so liebliche Freudenbotenfüße. Aber ich möchte solche Füße haben, Friedensbotenfüße, das Evangelium zu verkünden, Menschen von Jesus zu sagen, mehr und mehr. Und noch haben wir bei uns doch weitgehende Freiheit, die beste Botschaft der Welt unter die Menschen zu bringen. Und es ist doch auch keine komplizierte Botschaft, die uns aufgetragen ist. Wir brauchen sie nicht zu diskutieren, wir brauchen sie nicht zu verteidigen, wir brauchen uns dafür nicht zu rechtfertigen und wir müssen auch nicht Gottes Anwälte sein und auf alles eine Antwort haben. Wir sind doch lediglich seine Boten, die er senden möchte, sein Friedensangebot zu verkünden, Frieden. Gott hat Frieden gemacht, Jesus ist unser Friede und wo Jesus ist, ist Friede. Und wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann hast du Frieden mit Gott. Wunderbare und einfache Botschaft. Aber zum Abschluss möchte ich doch noch einmal auf den letzten Teil unseres Jesaja-Verses zurückkommen, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Also wenn Israel damals auf Gottes Gebot geachtet hätten, dann wäre ihr Shalom wie ein Strom gewesen und ihre Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. So heißt es mal auch bei Jesaja. Und dann ist ihr Messias gekommen und er ist umhergegangen, wohltuend, heilend, Gefangene wurden frei und Blinde konnten sehen und Lahme konnten wieder gehen und Taube sprechen und alles. Sie haben das gesehen und trotzdem hat die Masse des Volkes samt ihren Führern diesen Messias-König abgelehnt. Und darum wird dieses prophetische Wort erst dann seine Vollerfüllung finden, wenn Christus all seine Feinde endgültig unter seine Füße gelegt hat. 1. Korinther 15, Vers 25. Epheser 1 ab Vers 17 spricht davon, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus und Vater der Herrlichkeit alles seinen Füßen unterworfen hat und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem regiert. Und Hebräer 11 ab Vers 12, dass er, nachdem er ein für allemal ein Opfer für die Sünden dargebracht hat und sich für immer gesetzt hat zu Rechten Gottes, fortan wartet, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Wisst ihr, was das bedeutet? Krieg, Tod, Leid, Ungerechtigkeit, Lügen, Hunger, Krankheiten und all das Böse, das werden nicht das letzte Wort haben. In Offenbarung 1, Vers 15 beschreibt der Apostel Johannes die Füße unseres gekreuzigten, auferstandenen und verherrlichten Herrn gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und diese Füße werden einmal buchstäblich wieder auf dem Ölberg in Jerusalem, im Osten von Jerusalem stehen, an derselben Stelle, wo er gen Himmel aufgefahren ist, Sacharja 14, Vers 4, wenn er am Ende der großen Drangsal sichtbar wiederkommt, um an die persönliche geschichtliche Beziehung mit Israel wieder anzuknüpfen. Noch ist die Gnadenzeit der Gemeinde, noch ist die Gemeindezeit. Überall kommen noch Menschen zum Glauben, durch Boten, die ihnen die frohe Botschaft verkündigen. Aber Gott lässt auch sein Volk Israel nicht. Gott ist treu. Und der Herr, ja, und da wird Jahwe Gott in der Person Jesu Christi als Retter und Richter erscheinen und alle seine Heiligen mit ihm, sagt Sacharja Vers 5. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde, Vers 9. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berge des Herrn, zum Hause des Gottes Jakob, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung und im Hebräischen steht da Tora ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und wenn man da mal weiterliest, man kann da gar nicht aufhören, dann heißt es, und der Krieg wird es nicht mehr geben, wir werden die ganzen Waffen zu Ackergeräten umschmieden und so weiter und so weiter. Und da dürfen wir uns jetzt schon drüber freuen. Ich möchte mit uns nochmal beten. Ja, Herr Jesus, danach sehen wir uns und einmal werden alle dich als König sehen, einmal werden alle vor deinen Füßen liegen und bekennen, dass du der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ja, so lange dürfen wir jetzt schon dich anbeten, welch ein Privileg, uns darauf freuen, Herr. Wir dürfen es weiter sagen, die frohe Botschaft. Und Herr, wenn bei uns noch irgendwie was uns da hindert, weil da wieder Sünde ist oder weil wir müde geworden sind, weil wir einfach die erste Liebe zu dir verloren haben, weil wir wieder Neuanfang brauchen, dann bitte ich, dass du das schenkst. Ich bitte dich, Herr, dass von uns allen hier alle dabei sind, wenn du kommst in Herrlichkeit. Herr, ich lobe und preise dich und anbete dich. Dank dir, Herr, dass du diesen Weg auf deinen Füßen auf dieser Erde gegangen bist. Amen.